Wie ist denn die Situation in Rojava aktuell? Was wisst ihr da, was in diesen letzten Tagen dort passiert ist oder vielleicht auch in den letzten Stunden?
Ja, wir sind seit dem Angriff in einem sehr engen Kontakt mit den Partnern vor Ort, mit dem kurdischen Halbmond. Deswegen kriegen wir das sehr genau mit, vor allen Dingen, wie die Situation für die humanitären Helferinnen vor Ort ist. Und die Berichte sind durchaus besorgniserregend. Unsere Partner berichten immer wieder davon, dass sie in ihrer Arbeit massiv behindert werden. Sie schicken Einsatzteams, Krankenwagen in die Grenzregion, also da, wo die türkischen Bombardements stattfinden, werden gezielt angegriffen, mussten Erste-Hilfe-Stationen abbauen, weil sie eben gezielt angegriffen worden sind, wurden zum Teil selber Opfer von diesen türkischen Angriffen. Das ist ein massives Verbrechen gegen das Kriegsrecht, gegen die Genfer Konvention. Des Weiteren berichten sie davon, dass zivile Flüchtlingskonvois angegriffen worden sind. Also kann ich sagen, dass die Situation auf der Ebene wirklich schlecht ist. Gleichzeitig ist die humanitäre Lage wirklich dramatisch. Es sind laut unserer Partner inzwischen bei mindestens 250.000 Menschen auf der Flucht, die alle in weg von der Grenze fliehen, ins Landesinnere, hauptsächlich in Städte wie Tall Tamar, Raqqa, Hasake, die jetzt schon völlig überfüllt sind. Die öffentlichen Gebäude reichen überhaupt nicht aus, um diese Menschen unterzubringen. Die Menschen kampieren unter freiem Himmel. Es gibt nicht ausreichend Decken, Lebensmittelversorgung. In Städten ist die Wasserversorgung zum Teil zusammengebrochen. Und ja, die Lage ist wirklich dramatisch. Und hinzu kommt, dass gestern viele internationale Helferinnen, also NGOs, die mit internationalen Mitarbeiterinnen vor Ort sind, ihre Mitarbeiterinnen abgezogen haben, weil die Sicherheitslage sich massiv verschärft hat. Zum einen durch die türkischen Angriffe und die türkischen Milizen, die vorrücken. Vor allen Dingen aber auch durch das Abkommen, was jetzt mit Assad geschlossen worden ist und das syrische Regime auf dem Weg zur Grenze ist. Es ist völlig unklar, was das für ausländische Leute heißt, die sich zurzeit in Syrien aufhalten, weil sie eben keine Genehmigung haben, auf syrischem Gebiet zu sein und sich deswegen zurückziehen mussten, was die humanitäre Lage vor Ort sicherlich nochmal massiv verschärfen wird.
Du hast gerade angesprochen, die Kurden haben nun Bashar al-Assad zu Hilfe gebeten im Kampf gegen die Türkei. Was bedeutet denn das, diese Art Bündnis zwischen Bashar al-Assad und den Kurden? Was könnte das vor allem auch für Folgen für die Regionen Rojava haben?
Ja, also ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, das jetzt im Detail auszubuchstabieren, aber es ist völlig klar, dass wenn Assad und auch Russland einmal in der Region, in der autonomen Selbstverwaltung sind, dass sie da sicherlich nicht wieder zurückgehen werden. Und es heißt noch, dass es nur ein militärisches Abkommen sei zwischen SDF und der syrischen Armee, also dass es wirklich nur darum geht, die Grenzregionen zu schützen. Es gibt die Hoffnung, dass Russland den Luftraum schließt, damit die türkischen Luftangriffe aufhören. Was dieses Abkommen dann weitgehendere Folgen hat, also die Autonomie der Kurden betreffen, die demokratischen Errungenschaften, die die Kurden in den letzten Jahren erreicht haben und dort auch aufgebaut haben, ob das unter Assad fortbestehen kann, vermag ich auf jeden Fall in Frage zu stellen, denn auch damals unter Assad, als Assad da noch regiert hat, hatten die Kurden und auch andere Minderheiten keine großen Rechte. Wir wissen, Medico arbeitet auch mit der demokratischen Opposition im syrischen Regimegebiet zusammen. Wir wissen, wie Assad mit der demokratischen Opposition dort umgeht. Es gibt weiterhin einen ganz krassen Geheimdienstapparat. Es gibt die Foltergefängnisse und das ist sicherlich keine Situation, in der das, was Rojava bis vor 6 Tagen war, dass das fortbestehen kann. Ja, ich wage das zu bezweifeln und trotzdem muss man sagen, dass das die letzte Option war, die letzte Karte war, die die Kurden ziehen konnten, um nicht eine Vertreibung, eine Gewalt, eine demografische Neuorientierung Nordsyriens, also dem entgegenzuhalten, was ja der Plan der Türkei war. Es ist jetzt die Frage, ob sie das kleinere Übel gewählt haben. Ja, und man muss sicherlich auch auf das Versagen der internationalen Gemeinschaft hinweisen, die das sicherlich hätten alles verhindern können.
Diesen Angriff und diese Katastrophe für die Kurden und Kurden in Nordsyrien, wie du sagst, hätte mit internationaler Hilfe verhindert werden können. Nachdem Trump da ja zunächst den Rückzug der US-Truppen aus dem Grenzgebiet zur Türkei angeordnet hatte, hat er nun auf der anderen Seite Sanktionen gegen die Türkei angekündigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den türkischen Präsidenten Erdogan aufgefordert, die Militärintervention in Nordsyrien umgehend zu stoppen. Und die EU hat den türkischen Militäreinsatz ebenfalls verurteilt und die Mitglieder auf aufgerufen, Waffenexporte an die Türkei einzustellen. Was ist von diesen bisherigen Forderungen nach Sanktionen zu halten?
Genau, also ich glaube zum einen, dass Verurteilen und das sich besorgt zeigen in so einer Situation absolut nicht ausreichend ist. Das sind leere Worthülsen, das sind Statements, zu denen sich Regierungsvertreter gezwungen sehen, aber da folgt keine konkrete Handlung. Auch der Stopp der Rüstungsexporte, den Maas dann ausgesprochen hat und auch einige EU-Länder und auf den sich ja auch EU-weit nicht geeinigt werden konnte bei dem Außenministertreffen der EU, beinhaltet nicht ein allgemeiner Stopp aller Rüstungsexporte, sondern es geht nur um Exporte für Waffen, die in der Region eingesetzt werden können, Genehmigungen, die bereits erteilt werden, betrifft es nicht. Heute ist dann nochmal bekannt geworden, dass die USA jetzt Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Das betrifft verschiedene Wirtschaftszweige. Ich glaube, das Innenministerium, das Energieministerium, das Wirtschaftsministerium. Ich glaube, das ist ein richtiger Schritt, der notwendig ist, aber vielleicht auch ein bisschen zu spät kommt. Und ich glaube, Trump hat einfach so viel Druck in dem US-Regierungsapparat bekommen, dass er sich jetzt letztendlich doch zum Handeln gezwungen sah. Aber immerhin war er es, der mit dem Abzug der US-Truppen dafür gesorgt hat, dass all das, was jetzt passiert ist, so passieren konnte.
Was bräuchte es denn, um die Angriffe der Türkei zu stoppen? Was fordert der Medica international?
Naja, ich glaube, es muss jetzt einfach von allen Seiten Druck auf Erdogan erzeugt werden und das darf eben nicht bei so Worthülsen oder Bekenntnissen bleiben. Also es müsste die Aufkündigung des EU-Türkei-Deals sein, mit dem sich die EU und insbesondere die Bundesregierung total erpressbar macht, in der sie in einer schwächeren Verhandlungsposition gegenüber Erdogan ist und da keinen Druck erzeugen kann. Also das wäre eine wichtige Forderung, die Aufkündigung des EU-Türkei-Deals, eine ernst gemeinte Aussetzung der Rüstungsexporte wäre ebenso eine Möglichkeit, direkt zu handeln und über einen Sanktionskatalog nachzudenken, denke ich, wäre ebenfalls ein Mechanismus, um Erdogan weiter unter Druck zu setzen.
Wenn wir nochmal darauf blicken, was genau jetzt die Situation in Nordsyrien, in den kurdischen Gebieten in Rojava ist. Du hast zunächst gesagt, wo die Menschen in welche Städte gerade hinflüchten. Aber wenn man sich jetzt sozusagen so eine Karte anschaut, welche Städte sind da vor allem gerade auch schon betroffen von den türkischen Angriffen? Kannst du da vielleicht ein bisschen diese Lage nochmal genauer skizzieren, damit man eine Vorstellung davon bekommt und eure Forderungen da auch gut einordnen kann?
Genau, also das ist ja vor allen Dingen die Grenzregion, die betroffen ist. Das sind besonders die Städte Tel Abyad, das ist Girispi auf Kurdisch und Ras Al Ain, das ist Serikania auf Kurdisch, aber auch in Kamischli gab es immer wieder Angriffe, ebenso in Derik, am Anfang auch in Kobani. Also im Prinzip kann man sagen, dass die ganze Grenzregion von dem türkischen Angriffskrieg betroffen ist. In diesen zwei erstgenannten Städten ist es so, dass türkeinahe Milizen, die früher Al-Nusra oder auch IS waren, von der Türkei vorgeschickt worden sind und unter dem Schutz der Türkei da quasi erste Gebietseroberungen machen. Es ist noch nicht so, dass türkische Bodentruppen nordsyrisches Territorium betreten haben, sondern bisher eben nur diese Milizen, die versuchen langsam vorzurücken, diese Städte zu umzingeln, um so Territorium zu gewinnen. Ich war selber in diesen Städten letztes und vorletztes Jahr und kann nur sagen, es ist mehr als dramatisch, was da gerade passiert, weil jenseits der Zerstörungen die Bevölkerung fliehen müssen und es überhaupt nicht klar ist, ob und wann sie zurückkehren können. Und ja, mehr als dramatisch die Situation.
Du hast gerade gesagt, dass da Milizen vorgeschickt werden, auch von ehemaligen IS-Anhängern. Und nun ist ja auch eine Befürchtung, dass dieser Angriff der türkischen Armee auf Nordsyrien auch ein Wiedererstarken des IS bedeuten könnte. Und so gibt es auch Meldungen, dass bereits eigentliche IS-Inhaftierte aus den Gefängnissen geflohen seien und Flüchtlingslagern, in denen auch deren Familien unterkommen. Was ist da an diesen Berichten dran?
Ja, das stimmt so. Also es gibt zwei Sachen, die passiert sind. Einmal wurde in Kamischli, einer der Grenzstädte, ein Gefängnis bombardiert, in dem ranghohe IS-Kämpfer inhaftiert waren von den Kurden, die zum Teil aus diesem Gefängnis ausbrechen konnten. Dann gab es vorgestern in dem Flüchtlingslager Ain Issa, wo sich 13.000 Menschen aufhalten. In der Nähe dieses Flüchtlingslagers haben türkische Bomben eingeschlagen, was dazu geführt hat, dass es ein riesiges Chaos gab und ungefähr bis zu 800 IS-Anhängerinnen, also dort sitzen fast nur Frauen mit ihren Kindern, in einer bestimmten eigenen Sektion dieses Flüchtlingslagers, dass die ausbrechen konnten und fliehen konnten. Es ist nicht klar, wo die sich jetzt aufhalten. Zum Teil konnten sie gefunden werden, aber der Großteil dieser Leute verteilt sich jetzt. Und ebenso wird von Unruhen und Versuchen von Aufständen in dem Al-Hol-Flüchtlingslager berichtet, wo ja immer noch 10.000 hauptsächlich internationale IS-Anhängerinnen sitzen. Und die Gefahr ist tatsächlich, das möchte ich auch nochmal betonen, groß, dass der IS sich wieder erstarkt reorganisiert und in diesem Kriegssetting durchaus wieder Anschläge verüben kann. Und ich glaube, das ist eine wirklich große Gefahr, wo sich auch die internationale Gemeinschaft für verantwortlich zeigen muss am Ende. Denn unsere Partner, auch wir, haben in den letzten Monaten vermehrt die Forderungen an die Regierung gerichtet, dass diese IS-Anhängerinnen und die ausländischen Kämpfer zurückgeholt werden müssen, dass es internationale Tribunale geben muss, wo die verurteilt werden. Und da ist einfach kaum etwas passiert in diese Richtung. Und die Folgen zeigen sich jetzt dramatischer denn je.